Verehrte Hörer, herzlich grüße ich euch in dem teuren Namen Jesu Christi. Heute, am Palmsonntag, gehen unsere Gedanken zu dem großen Ereignis des Einzuges Jesu in Jerusalem. Wir lesen dazu in Lukas 19. Die gesamte Volksmenge der Jünger begann freudig Gott mit lauter Stimme, um all der Wundertaten, die sie gesehen hatten, Lobpreis darzubringen. Indem sie ausriefen, gepriesen sei, der da kommt, als König im Namen des Herrn. Die ganze Stadt war in Bewegung geraten. Menschen rissen Palmzweige von den Bäumen und schmückten damit die Straße, während Jesus auf dem Füllen eines Esels ritt. Die gläubig gewordenen freuten sich, dass Christus nun die Königsherrschaft antreten würde. Matthäus führt in Kapitel 21 aus: Dies alles ist geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, auf dem Füllen dem Jungen eine Eselin. Die Jünger hatten ein Recht zu glauben, dass nun ihr Herr und Meister zum König gekrönt würde. Sie gründeten sich bei ihrer Erwartung auf die prophetischen Aussprüche und stützten sich auf alles, was Jesus unter dem Volk getan hatte. Auch die Tatsache, dass Christus auf einem Eselsfüllen reitend gemäß der Schrift in Jerusalem einzog, weckte in ihnen die starke Hoffnung, dass er nun als König die Herrschaft antrete. Alles sah so aus, als ob nun das, worauf Israel gewartet hatte, erfüllt würde. Als die Weisen nach Jerusalem gekommen waren, hatten auch sie gefragt: Wo ist der neugeborene König der Juden? Das Volk Israel erwartete den Messias als König. Sie bedachten nicht, dass er zuerst leiden und die Dornenkrone tragen müsste. Wie groß muss die Enttäuschung unter den Nachfolgern Jesu gewesen sein, als nur einige Tage nach dem Palmsonntag ihr Herr und Meister den schmählichsten Tod starb. Zum Spott wurde über ihm in drei Sprachen die Inschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Er, der im Triumph unter dem großen Jubel der Volksmenge in Jerusalem eingezogen war, hing nun verachtet und verspottet am Kreuz und starb. Für die Jünger Jesu muss das ein furchtbarer Schlag gewesen sein. Denn auch sie konnten nicht alles gleich verstehen und einordnen, wie es ihnen später durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes möglich war. Für Spott brauchten sie nicht mehr zu sorgen. Ihre Glaubwürdigkeit war dahin, ihre Hoffnungen zerstört. Die Enttäuschung war sehr groß. Jeder zog seines Weges und dachte über das nach, was geschehen war, und fragte sich, was nun wohl geschehen sollte. Obwohl es von der Schrift her so aussah, dass die Zeit erreicht war, in der sich all diese Dinge gemäß dem Plan Gottes zu erfüllen hatten, mussten sie feststellen, dass alles ganz anders kam. Wir können noch so sicher sein, dass wir Gottes Wort richtig verstehen, und dennoch müssen wir es dem Herrn überlassen, in welch einer Weise er sein Wort hier auf Erden erfüllt. Damals war es nicht an der Zeit, die Königsherrschaft anzutreten, sondern zuerst mussten diejenigen erlöst und erkauft werden, die zu der Königsherrschaft gelangen sollten. In Offenbarung 1 lesen wir: Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Hier begegnen wir der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, darin geoffenbart wurde, dass er uns durch sein Blut erlöst hat. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. So hat es der Herr Jesus gesagt. Hätte er damals ohne die Erlösung die Königsherrschaft angetreten, so wäre es ein vergängliches Reich gewesen, denn die Menschen wären nach wie vor gestorben. Zuerst musste der vernichtet werden, der die Macht des Todes hatte, das ist der Teufel. Hebräer 2, 14 bis 18. Wir können nur dann in das ewige Königreich Gottes eingehen, wenn wir selbst das ewige Leben empfangen haben. Der Prophet Daniel beschrieb in prophetischen Bildern die Endzeit. In Kapitel 7, Vers 27 steht: Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel, die im Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen. Wir könnten viele Bibelstellen hinzufügen, die von diesem Reich Gottes sprechen. Der Prophet Jesaja kündigt in Kapitel 6, Vers 9 das Kommen Christi des Messias mit den Worten an: Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies vollführen. Die Erlösung war die Voraussetzung für die Aufrichtung des Königreiches. Sie geschah nicht in Worten allein, sondern in der Tat. Verheißen ist das Heil seit 1. Mose 3, Vers 15. Die Propheten des Alten Testaments sprachen und weissagten davon. Durch Jesus Christus ist es in Erscheinung getreten. Ehe das Reich Gottes aufgerichtet werden kann, müssen die Erlösten herausgerufen werden. Gott meint es gut mit uns. Er hat seine unendliche Liebe uns, die wir in Sünden und Übertretungen ferne von ihm waren, dadurch bewiesen, dass er uns begnadigt hat. Petrus schreibt: Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von euren Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Noch heute gibt es christliche Kreise und Gemeinschaften, die viel von dem Königreich sprechen, ohne zu begreifen, dass sie zunächst die Erlösung erleben und des ewigen Lebens teilhaftig werden müssen, ehe sie überhaupt Anteil an dem Reich Gottes haben können. Sehr bald wird eine große Enttäuschung unter Millionen von Menschen sein, die ihre Hoffnung darauf gesetzt hatten, in das Reich Gottes zu kommen, ohne dass sie ihn als Erlöser angenommen haben. Es geht nicht allein darum, von den Ereignissen zu sprechen, die noch geschehen werden. Als erstes müssen wir die Rettung unserer Seele erleben. Die Liebe Gottes ist dadurch offenbar geworden, dass der Herr für uns alle stellvertretend starb und dass wir durch den Glauben an ihn das ewige Leben haben. Es gibt keine Möglichkeit, in das Reich Gottes einzugehen, nur weil wir davon reden. Wir müssen den Weg beschreiten, der uns zum Ziele führt. Jesus Christus ist immer noch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt aber Glaubensgemeinschaften, die für sich den Anspruch stellen, dass ihre Mitglieder am Reiche Gottes Anteil haben werden. Das ist ein großer Irrtum. Nicht ein Mensch und nicht eine Gemeinde befindet darüber, sondern einzig und allein der lebendige Gott, um dessen Reich es sich handelt. Gemeinden mögen über diejenigen bestimmen, die zu ihnen gehören. Doch Gott hat über alle diejenigen zu sagen, die sein Eigentum sind. Liebe Brüder und Schwestern, haben wir alle schon einmal so recht über die Liebe Gottes nachgedacht? Was ihn dazu bewegt hat, sich herabzuneigen, uns zu erlösen und seine göttliche Liebe uns gegenüber so voll und ganz unter Beweis zu stellen? Wer kann sich vor diesem Liebesangebot Gottes verschließen? Er spricht: Ich will nicht den Tod des Sünders. Ich will, dass der Sünder sich bekehre und dass er lebe. Jesus Christus, unser Herr, spricht: Ich bin gekommen, dass sie leben und volles Genüge haben. Er sprach nicht von dem irdischen Leben oder dem Überfluss an materiellen Dingen. Er sprach von dem göttlichen, dem ewigen Leben, das diejenigen empfangen, die an ihn glauben. Die Liebe Gottes ist von vielen Dichtern besungen, von Predigern beschrieben worden. Doch niemand vermag sie bis ins Letzte zu ergründen. Wir, die wir in Sünden geboren, von Natur aus verdorben sind, zu keiner guten Tat geschickt, jeden Tag Gott neu betrüben, dürfen dennoch gewiss sein, dass er uns in seiner Liebe hegt und trägt. Er hat den Seinen verheißen: Ich werde euch nicht verlassen und nicht versäumen. Ich werde bei euch sein bis an das Ende der Welt. Menschen, die ihre Erlösung erlebt haben, die Vergebung ihrer Schuld empfangen haben, reden nicht nur über den lebendigen Gott und über sein Reich, sondern haben auch eine innige Verbindung und Gemeinschaft mit Jesus Christus, ihrem Erlöser. Daran erkennt man, ob ein Mensch nur religiös ist oder ob er Jesus Christus erlebt hat. Johannes hat an den Anfang des letzten Buches der Bibel diese göttliche Tatsache unserer Erlösung gestellt. Ich zitiere noch einmal: Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen.